Ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen, zur Ruhe zu kommen. Lassen Sie sich einstimmen auf den Gottesdienst mit der Musik. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich grüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch für die kommende Woche aus dem Petrusbrief. Darin heißt es: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es gibt einen Unterschied zwischen der menschlichen, der unsrigen Liebe und der göttlichen. Auch in der Welt gibt es eine opferbereite Liebe. Eine Mutter opfert sich für ihr Kind, ein Soldat, eine Soldatin setzen ihr Leben ein für ihr Land. Aber in unserem menschlichen Ermessen ist es immer nur das Gute, wofür das Sterben geschieht. Bei Gott aber ist das anders. Gott gibt sein Leben, Jesus Christus gibt sein Leben für uns, für einen jeden von uns, ohne Wenn und Aber, egal, ob wir ihm nah oder fern sind. Vor Gott sind wir alle gleich, egal was wir getan oder was wir nicht getan haben. Seine Liebe ist bedingungslos. Das hat mich dann nochmal, obwohl man es doch weiß, auch nochmal umgehauen, so in der Vorbereitung. Aber ganz besonders begrüßen möchte ich heute die Emily und den Marvin, denn die werden heute getauft. Und wir freuen uns sehr und möchten ganz besonders Familie und Paten begrüßen. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang, da kommen sie in den Gottesdienst und es ist wunderbar, dass wir heute zusammen Taufe feiern dürfen. Predigen wird heute für uns Simon Schupetta. Uli Ho wird mit uns beten. Den Chor durften wir schon hören. Und ich habe erfahren, Sie haben die Chance, mitzumachen, mitzusingen, mit dabei zu sein, wenn Sie denn möchten. Am 2.12. gibt es ein Konzert für uns vom Chor. Und jetzt wäre der Einstieg günstig, wenn Sie sagen, oh, da möchte ich gerne mitsingen. Wenn das so ist, dann sprechen Sie Lili vom Bauer nach dem Gottesdienst an. Dann möchte ich fragen, unsere Heckinghauser-Frage, gibt es jemanden, der Geburtstag hat heute, dem wir ein Ständchen bringen dürfen? Das ist nicht der Fall, dann wollen wir Gott loben und preisen mit unseren Liedern und mit dem Gebet. Thank you.
Ich lese aus Psalm 17, die Verse 1 bis 8. Der Psalm ist überschrieben, Hilferufe eines Unschuldigen. Ein Gebet Davids. Herr, höre die gerechte Sache, merk auf mein Schreien. Vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Sprich du meiner Sache, deine Augen sehen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe vernommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Ich möchte mit Ihnen beten. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Danke für die Ruhe, Entspannung und Sammlung. Wir danken dir, dass du zu uns kommst mit deinem Wort, durch deinen Geist in deiner Liebe. Vater, sammle unsere Gedanken, hole uns weg von unseren Sorgen und allem, was uns gefangen hält. Immer wieder kommt es vor, dass wir deine Gebote und deine Zuwendungen missachten, deinen Willen nicht gefolgt, deine Verheißung nicht getraut und deinem Wort nicht gehorcht haben. Wir bitten dich um Vergebung und hoffen auf deine Barmherzigkeit. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von deinem Wort, das du zu uns sprichst. Dein Wort soll uns stärken, aufrichten, ermutigen und zurechtrücken. Sei uns nahe durch deinen Sohn Jesus Christus, der dein Wort und das Brot des Lebens für uns ist. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, dass jeder mit dir sprechen kann. Herr, du hörst uns zu und nimmst unsere Gebete an. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Jeremia 29 spricht der Herr: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.
Ja, wir haben es vorhin in der Begrüßung schon gehört. Heute ist ein besonderer Gottesdienst, nicht nur weil der Chor da ist, was wunderbar ist, was mich sehr freut, sondern weil wir auch Taufe haben. Und wir taufen heute Marvin und Emily Mross. Und das Tolle ist ja, ihr Familie Mross, ihr seid ja schon so seit Dezember regelmäßig bei uns in den Gottesdiensten. Das ist die nette Familie hier vorne. Ja, die kann man auch ansprechen, die sind wirklich ganz, ganz nett. Und ihr kommt ja nicht nur so als Kleinfamilie, sondern immer in der Großfamilie. Ja, also den Opa, den haben wir ja auch letztens in die Gemeinde aufgenommen. Und die Uroma und die andere Oma, die kommen auch immer regelmäßig. Das ist eine ganz, ganz feine Familie. Umso mehr freut es mich, dass wir heute euch beide taufen dürfen. Und mit der Taufe werdet auch ihr Mitglieder bei uns in der Gemeinde. Wieder zwei mehr. Wie toll ist das denn? Aber Taufe, klatschen können wir gleich noch, wenn sie getauft sind. Ja. Aber Taufe, das ist nicht nur Mitgliedschaft in der Gemeinde, sondern das ist auch noch mehr. Jesus Christus, er ist die Einladung Gottes an uns. Er möchte mit uns leben. Und in Jesus Christus sagt Gott Ja zu uns. Und die Taufe symbolisiert genau das, dass Gott Ja zu euch beiden sagt, dass er mit euch leben möchte. Es ist eine Einladung, die ihr ausspricht. Es ist quasi wie so eine ausgestreckte Hand. Und ihr seid eingeladen, sie eines Tages auch zu ergreifen. Und deswegen feiern wir Taufe. In der Taufe streckt Gott uns seine Hand aus und wir sind eingeladen, sie zu ergreifen. Und das gilt nicht nur für jeden Täufling, sondern auch für uns, die wir schon getauft sind, ist jede Taufe eigentlich eine Erinnerung und eine Frage, was aus dieser Einladung Gottes in unserem Leben denn ganz persönlich geworden ist. Und wenn wir taufen, dann tun wir das nicht, weil wir das als Kirche so schick finden, sondern weil Jesus Christus uns das aufgetragen hat. Und die Worte, mit denen er das gemacht hat, die möchte ich nun einmal vorlesen. Die stehen in Matthäus 28. Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir wollen nun gemeinsam aufstehen und den Glauben bekennen, in den wir euch hineintaufen werden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir dürfen uns wieder setzen und die Familie Mross und vor allem die Emily und der Marvin und die Paten, die dürfen jetzt einmal nach vorne kommen. Da das hier eine Familie ist und die beiden Geschwister sind, habe ich die direkt alle schon mal nach vorne geholt. Und trotzdem wollen wir euch nacheinander taufen. Aber ich frage euch direkt zusammen. Liebe Eltern, liebe Paten, wollt ihr, dass Emily und Marvin getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? So antwortet bitte mit Ja.
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 Sie haben alle Ja gesagt. Und noch viel wichtiger, des Weiteren frage ich euch, versprecht ihr, die beiden im christlichen Glauben zu erziehen, ihnen vorzuleben in Wort und Tat, was es heißt, ein Glauben an Jesus Christus zu führen? So antwortet bitte Ja mit Gottes Hilfe.
Ja mit Gottes Hilfe.
Wunderbar. Dann wollen wir jetzt als erstes, als Zeichen dafür, dass Jesus Christus als Licht in diese Welt gekommen ist und auch als Licht in eurem Leben scheinen möchte, die Taufkerze von Marvin anzünden. Und das macht deine ältere Schwester. Und weil die Osterkerze ja aus ist in der Passionszeit, machen wir das an der Altarkerze. Wunderbar. Einfach dahin stellen. Wunderbar. Und wir beginnen mit dem Marvin, weil der ein bisschen kleiner ist und vielleicht ein bisschen nervöser ist. Marvin, dein Taufvers, der dich dein Leben lang begleiten soll, der steht im Psalm 17 und das ist der Vers 8. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Marvin.
Und so taufe ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt bist du in dieser Gemeinde Mitglied und wir heißen dich mit Applaus willkommen.
Applaus Und weil Jesus Christus auch das Licht im Leben von Emily sein will, zünden wir auch hier die Taufkerze an und das macht auch wieder deine Schwester. Und auch für dich gibt es einen Taufvers. Der steht in Matthäus 5, die Verse 14 und 16. Jesus Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und so taufen wir nun auch dich. Emily, so taufe ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und auch du bist nun Mitglied hier in der Gemeinde. Guck mal, das sind ganz nette Leute. Da hinten zum Beispiel steht der Harald. Ja. Und wir heißen dich herzlich willkommen mit einem großen Applaus. Und während wir nun das Lied singen, vergiss es nie, die erste Strophe, bete ich für die Täuflinge und die Eltern und die Paten.
Ich möchte ganz herzlich danken für das Sammelergebnis von letzter Woche. Das waren 534,90 €. Vielen Dank allen Gebern. Auch jetzt wollen wir wieder sammeln. Beim Eingang, jetzt, die Eingangskollekte ist bestimmt für unseren Gottesdienst Lebenszeichen. Nächste Woche Sonntag wird auch Lebenszeichen sein. Und wir sehen dazu jetzt einen Film mit einer herzlichen Einladung. Ein interessantes Thema, alt und jung. Und dieser Gottesdienst, der hat auch immer sehr viel Vorbereitung, ganz liebevoll, und da wird auch viel für besorgt. Und dafür wollen wir sammeln und wir bitten dafür für Ihre Spende jetzt bei dem nächsten Lied. Auch am Ausgang wollen wir sammeln. Und zwar ist diese Kollekte bestimmt für die Telefonseelsorge Wuppertal. Nicht nur an den Wochentagen, auch an Sonntagen und Feiertags sind Ehrenamtliche für Menschen in Krisen und seelischer Not da. Zurzeit sind es mehr als 70 Ehrenamtliche, die da ihren Dienst tun. Sie arbeiten in Schichten rund um die Uhr. Dafür braucht es eine ganz besondere Ausbildung. Und jetzt im März beginnt eine neue Ausbildungsgruppe und dafür soll heute unsere Kollekte sein. Wir dürfen diese Arbeit unterstützen. Jetzt beim nächsten Lied also für den Lebenszeichen-Gottesdienst.
Thank you.
Wir sind als Gemeinde in einem Prozess. Wir sind im November letzten Jahres mit den Bibelabenden zum Thema Aufbruch im wahrsten Sinne des Wortes aufgebrochen. Und wir haben auf dem Gemeindemitarbeiterwochenende im Februar gemerkt, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und jetzt gerade, da sind wir auf der Expedition zur Freiheit. Und in einem ähnlichen Prozess waren auch die Jünger Jesu damals. Sie haben sich von Jesus rufen lassen. Sie sind mit ihm aufgebrochen, haben ihr altes Leben, ihre Jobs und alles, was daran hing, zurückgelassen, sind mit Jesus durch die Lande gezogen. Sie waren gemeinsam unterwegs. Auf einer großen Expedition zu erkunden, welche Freiheit denn dieser Jesus geben möchte. Und das haben sie dann 1,5 Jahre erstmal gemacht. Und man kann irgendwie aufbrechen, gemeinsam unterwegs sein, ja sich sogar einer Expedition hingeben und zentrale Fragen gar nicht stellen. Denn erst nach 1,5 Jahren kommen die zentralen Fragen mal auf den Tisch. Und davon spricht der Text aus Markus 8. Ich lese ab Vers 27. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias, der Christus. Darauf schärfte Jesus ihnen ein, niemandem etwas davon zu sagen. Ein spannender Text, der letztendlich mehrere Personen und Gruppen hat, die beteiligt sind. Ich beginne mal mit den Leuten, nach denen da Jesus fragt. Für wen halten mich die Leute? Die Leute, das sind Menschen, die sehen Jesus aus der Ferne. Die kriegen irgendwie so mit, was der macht, die hören, was der so tut, die sehen mal zwischendurch, wie der einen Kranken heilt, einen Dämonen austreibt, irgend so ein Wunder macht, die hören von seinen Predigten, die bekommen was von dem mit. Aber aus der Ferne halt. Sie gehören nicht zum Inner Circle, sie sind nicht die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Sie beobachten ihn von der Ferne. Und interessant ist ja, keiner, weder von den Leuten, hält Jesus für so einen 0815-Typ. Keiner denkt, das ist irgendwie so ein gestörter Langhaar-Hippie, der da damals durch die Gegend läuft. Allen ist klar, dieser Jesus, der ist was Besonderes. Das ist einer, der hat irgendwie den göttlichen Funken. Immer wieder schafft er das, dass Menschen in Kontakt mit Gott kommen durch das, was er tut oder er sagt. Und ihnen ist völlig klar, dieser Jesus, der hat was an sich. Aber daraus ziehen sie persönlich keine Konsequenz. Keine persönliche Stellungnahme, keine Nachfolge. Obwohl sie Jesus erlebt haben, bleiben sie ein Stück weit auf Abstand. Sie folgen ihm nicht nach. Und ich finde den Gedanken total spannend. Total spannend, weil ja manchmal in einem so ein Gedanke aufkommt. Nämlich dann, wenn man so das Gefühl hat, eigentlich müsste ich ja mehr im Glauben stehen. Eigentlich müsste ich ja mehr Gott vertrauen. Eigentlich müsste ich begeisterter sein. Eigentlich müsste ich mehr dies, mehr das, mehr jenes und das alles in Bezug auf den Glauben. Und dann kommt ja manchmal der Gedanke auf, ach, wie schön wäre das, wenn ich in eine Zeitmaschine springen könnte und in die Zeit Jesu zurück könnte und nur einmal sehen würde, wie Jesus so drauf war, was der so gemacht hat. Einmal nur miterleben, wie der mit seinen Jüngern redet, einmal nur eine Predigt hören, einmal irgendwie sehen, wie er einen heilt. Mein Glaube wäre bestimmt viel fester. Und dieser Text zeigt uns, das passiert nicht. Die Leute, sie haben ja alles von Jesus gesehen. Und wie damals wie heute, reicht es anscheinend nicht aus, einen festen Glauben zu haben, ein festes Bekenntnis zu Jesus zu sprechen, wenn man vorher was erlebt hat. Jesus ist bei den Menschen nicht im Zentrum des Glaubens. Und das, obwohl sie ihn erlebt haben. Das heißt, die Zeitmaschinennummer, wer weiß, was das bringen würde. Aber er ist einer unter vielen. Er ist ein Johannes der Täufer, das war so ein charismatischer Erweckungsprediger, möchte man sagen, irgendwo in der Wüste. Der hatte einen komischen Ernährungsplan, der aß gerne wilden Honig und Heuschrecken, aber der wusste ganz viel von Gott und hat Menschen ja in Kontakt mit Gott gebracht. Der hatte gerade seine Hochzeit hinter sich, als Jesus auftrat. Und oder er ist Elia, also ein großer Prophet des Alten Testaments, ein Held des Volkes Israels oder halt ein anderer Prophet. Die Leute, die machen sich so da ihre eigene Theorie. Sie merken, Jesus ist nicht 0815, also muss er irgendwie dieses Phänomen, was mit diesen anderen Phänomenen, die wir kennen, die wir erlebt haben, die wir gehört haben, zu tun haben. Und sie machen sich ihre menschliche, ihre fromme Theorie. Und schauen, in welches religiöse Schema denn dieser Jesus jetzt endlich reinpasst. Und immer wieder schauen sie so dabei, welche Schablone man jetzt anlegen kann, für die einen halt so, für die anderen halt so. Ja, für dich kann Jesus ja Elia sein, für mich ist er eher Johannes der Täufer. Jesus ist so eine Sache des eigenen Urteilsvermögens, so des eigenen Beliebens, wie man gerade das religiöse Schema eben einordnen möchte. Jesus ist ganz nett. Jesus ist auf jeden Fall eine religiöse Persönlichkeit, aber eben ohne die persönliche Relevanz für das Leben, deswegen kann ich auch auf Abstand bleiben. Und letztendlich sorgen diese Schablonen dafür, dass die Leute immer ganz gut einordnen können, wer Jesus ist und wie er ist. Dass Jesus vielleicht auch mal ganz anders ist, dass Jesus gar nicht in so menschliche Schubladen passt. Wir wissen das ja alle, ist man in der Schublade drin, kommt man da schwer raus. Aber dass Jesus vielleicht jenseits allen Schubladendenkens ist und nicht in eine menschliche Schablone passt, die ihn, wenn überhaupt, nur im Ansatz erfasst, das gibt es in diesem Denken nicht. Ich glaube aber, dass es für uns mal gesprochen, die wir uns ja wahrscheinlich eher nicht auf die Seite der Leute stellen würden, sondern auf die Seite der Jünger, es doch eine entscheidende Frage ist. Ist Jesus für uns einer, den wir irgendwie schon so in einer Schublade drin haben? Wo wir meinen, so zu wissen, welchen Weg er mit uns vorhat, welchen Weg er mit uns geht? Oder glauben wir, dass Jesus auch nochmal ganz frisch mit uns aufbrechen kann, mit uns unterwegs sein kann, mit uns die Expedition zur Freiheit durchführen kann, auf ganz neue Weise? Glauben wir, dass Jesus mehr ist als das bisherige Denken, das, was wir bisher von ihm erkannt haben? Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, hat das eine große Relevanz auf unser persönliches Leben? Hat das eine große Relevanz auch auf die Frage, wie wir Gemeinde gestalten? Denn dann ist es wirklich eine Expedition, ist es spannend, ist es ein Abenteuer. Dann sind die Ergebnisse und Antworten noch nicht vorgefertigt. Dann ist man auf einem Weg mit Gott und da muss man immer wieder neu gucken, wie der Weg ist. Und selbst wenn man glaubt, da und da, so und so läuft der Hase, das ist in meinem Leben gerade dran, kann es eben sein, dass Jesus diesen Rahmen nochmal sprengt. Nochmal neu die Frage nach sich selber aufwirft. Auch wenn man schon einige Zeit mit ihm unterwegs ist, wie die Jünger einige Zeit mit ihm unterwegs waren. Das sind die Leute, Jesus und die Schablone, wie kriegt man das übereinander? Aber dann gibt es eben auch die Jünger und an die wendet sich ja Jesus auch. Er sagt ja, nicht nur für wen halten die Leute mich, sondern für wen haltet ihr mich? Und die Jünger, das waren ja Leute, die haben gemerkt, Jesus von der Ferne betrachten ist ganz nett, dann kann man sich auch zum Maischberger in der Diskussion setzen über Jesus Christus, aber das hat letztendlich nicht die große Relevanz für mein Leben. Zu Jesus, da braucht es eine persönliche Stellungnahme, ein persönliches Ja, das es zu ergreifen gilt. Das haben wir ja vorhin gehört bei der Taufe. Da braucht es ein persönliches Unterwegssein mit ihm. Und so haben sie sich aufgemacht. Sie sind aufgebrochen und nun sind sie unterwegs mit ihm nach Caesarea Philippi. Und das ist nicht nur einfach ein Ort, Caesarea Philippi, wie einer unter vielen. Die Jünger, zumindest einige von ihnen, wenn nicht sogar fast alle, hatten eigentlich von Jesus auch eine bestimmte Erwartung. Die Erwartung, dass das, was er vor dieser Geschichte gemacht hat, jetzt vielleicht ewig so weitergeht. Vor dieser Geschichte hat Jesus so im Gebiet von Galiläa, das ist so im Norden von Israel, ne, so ganz grob, da hat er viel gewirkt. Da hat er richtig was losgemacht. Da hat er Menschen in die Nachfolge gerufen. Da hat er Kranke geheilt. Da gab es sowas, da gab es eine Erweckung. Und die Jünger sind irgendwie davon ausgegangen, so geht das jetzt immer weiter. Mit Jesus von Wolke 7 zu Wolke 7, ja, bloß nicht Wolke 4, sondern immer ganz weit oben mit Jesus. Und da ist es dann wunderschön. Und eines Tages ist die Erweckung so fett, dass sie die ganze Welt ergreift und alle im Prinzip glücklich und friedlich miteinander leben. Und mit Gott im Zentrum und voll in seinem Wirken. Aber was macht Jesus? In diesem ganzen Trubel, in diesem riesen, also mal positiv gesagt, in dieser riesengroßen Glaubenskiste, in dieser großen Dichte der Glaubenserfahrung, packt er sich seine engsten Freunde, die Jünger, und er geht mit ihnen noch weiter in den Norden, nach Caesarea Philippi. An einen Ort, wo er nicht bekannt ist, außerhalb von Israel. Und eigentlich war Jesus ja zu den Söhnen des Hauses Israels geschickt worden, wie er es einmal sagte. Also Jesus geht außerhalb von seinem eigentlichen Spielfeld, er schottet sich nochmal ab, er geht in die Fremde. Da, wo die Menschen ihn nicht kennen, da, wo sie nicht an den Gott der Bibel glauben. Und er nimmt seine Jünger mit in die Fremde. Und die Fremde, sie macht etwas mit einem. Gott nimmt uns manchmal heraus aus unserer sicheren Komfortzone, aus unserem eigentlichen Gebiet, wo wir eigentlich hingestellt sind, um nochmal völlig neu zu schauen. Um nochmal völlig neu zu fragen, was ist eigentlich der Weg? Welchen Weg hat Gott mit uns vor? Die Jünger wissen es nicht. Aber in diesem Weg in die Fremde haben sie eine große Ungewissheit. Denn sie können, außer Petrus, dazu komme ich noch, sie können die Frage nicht beantworten, wer Jesus für sie eigentlich ist. Und in dieser Ungewissheit, wenn Jesus mit uns in die Ungewissheit geht, da werden eben manchmal die Schablonen der Leute wieder laut. Da wird manchmal die Ungewissheit dazu, dass wir uns Fragen stellen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und nicht genau wissen, wohin er mit uns geht, und manchmal gar nicht so genau wissen, was er von uns will. Und die letzte Glaubenserfahrung schon etwas weiter zurückliegt. Irgendwo da hinten im gelobten Land, das schon einige Zeit her ist. Da kommen Fragen auf. Fragen, die einen ins Ungewisse stürzen. Und diese Fragen, die können laut werden. Und dabei kann äußerlich alles wunderschön sein. Da kann man äußerlich gemeinsam unterwegs sein, nahe bei Jesus sein, äußerlich. Man kann im Gottesdienst sitzen, in einem Hauskreis gehen und mitarbeiten. Und innerlich kann doch manchmal die Frage hochkommen, ist das eigentlich mein Weg mit Gott für mein Leben? Ist er wirklich mein Weg, mein Leben? Ist er mein Weg zum Vater? Oder ist das manchmal mit der Glaubenskiste doch irgendwie nur eine ausgedachte Sache. Gerade dann, wenn die letzte Glaubenserfahrung ja weit zurückliegt, fragt man sich doch manchmal, ist das alles wirklich so real oder gibt es nicht noch andere Wege? Und wenn die Stimme der Leute groß werden und laut werden, wenn man merkt, dass man doch im Alltag eigentlich weniger gemeinsam unterwegs ist, als mehr die Stimmen der anderen Leute hört, ist das denn alles so richtig? Und die große Frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Wer bist du für mich? Und welchen Weg hast du für mich? Wenn du doch das Zentrum des Glaubens bist, wo bist du gerade? Und die Jünger hat diese Unsicherheit so gepackt, obwohl Jesus bei ihnen war, neben ihnen war, obwohl sie ihn erlebt hatten, dass sie nicht in der Lage waren, auf die Frage zu antworten, für wen haltet ihr mich? Manchmal kann der Zweifel uns so packen, dass wir in einem Moment gar nicht wissen, wer ist Jesus für uns eigentlich konkret und welchen Weg geht er mit uns. Ist er Zentrum des Glaubens oder nur ein netter Zeitgenosse? Aber dann gibt es eben auch den dritten Jünger, die dritte Person, den Petrus. Diesen Vorzeigejünger, diesen charismatischen Wundertypen mit dem wunderschönen Namen Simon. Er kann nicht schweigen. Aus ihm platzt es raus. Ja, Er ruft und sagt, du bist Christus. Und während alle anderen, die ja komplett genauso nah an Jesus dran waren, wie er auch, und genau das Gleiche gesehen und erlebt hatten, sich ins Schweigen hüllen, kann er gar nicht anders und sagt das. Du bist Christus, der Gesalbte, der Heilige, der Beauftragte und Bevollmächtigte Gottes. Ja, du bist Christus. Du bist der Versöhner. Du bist der, der uns wieder in Kontakt zu Gott bringt. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch dich kommen wir zum Vater. Und weil wir mit dir unterwegs sind, bist du unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben. Und das beinhaltet nicht nur das, was du sagst, Jesus, nicht nur, was du tust, sondern es ist dein Charakter, deine Einstellung, deine Person. Du bist Christus. Petrus erkennt Jesus so, wie er wirklich ist. In der großen Ungewissheit, in der er ist, genauso wie die anderen. Und er trifft dieses Bekenntnis spannenderweise vor Ostern. Wir sind ja in der Passionszeit, das heißt, wir schauen nochmal genau hin auf das Kreuz Jesu. Und bevor Jesus am Kreuz stirbt, bevor er aufersteht, ist Petrus in der Lage, schon dieses Bekenntnis zu fassen. Er erkennt die großen Zusammenhänge des Wirken Gottes, obwohl sie noch nicht einmal geschehen sind. Und in der großen Ungewissheit, wo die anderen nicht wissen, wer Jesus ist und wo Weg und Ziel von Jesus hinführt, da erkennt er es schon. Das ist der Glaube, der in ihm entsteht, in der Fremde. Denn die Fremde, das ist nicht nur der Ort der Ungewissheit. Da, wo wir weggehen von dem Trubel und in die Fremde geführt werden, ist es auch der Ort der Stille. Der Ort, wo wir nochmal völlig neu uns vergegenwärtigen können, wer Gott wirklich ist. Da, wo wir den Weg nicht wissen und uns nochmal neu Gott hingeben, ja uns ihm öffnen, uns ihm abhängig von ihm machen und sagen, Herr, wohin sonst sollen wir denn gehen mit unseren Fragen? Wir brauchen dein Wirken. Da ist es Gott selbst, der in uns diesen Glauben erzeugt. Da ist es Gott selbst, der uns diese Zuversicht schenkt, uns mutig dieses Bekenntnis sprechen zu lassen wie Petrus. Mutig ein Bekenntnis sprechen zu lassen, obwohl die Bestätigung der Verheißung noch aussteht, wie bei Petrus. Mutig uns glaubend einen Weg gehen zu lassen, auch wenn er noch ungewiss erscheint, weil Jesus uns ruft und zu uns spricht. Und das wirkt ansteckend. Denn auf einmal muss es bei den anderen Jüngern Klick gemacht haben. Auch ihnen muss dieser Satz von Petrus eingeleuchtet haben, sonst hätte Jesus ja nicht gesagt, seid still darüber. Sonst hätte er nur gesagt, Petrus, sei du ruhig, die anderen sind egal. Seid still darüber. Und Jesus sagt eben, seid still darüber nicht, weil wir bloß nichts von Jesus Christus erzählen sollen. Passt ja, fällt uns ja manchmal auch so schwer. Sagen wir nichts, sind wir alle glücklich. Nein, das gilt für uns nicht. Jesus sagt in dieser Sekunde, schweigt darüber, weil er eben nicht will, dass er vor seiner Zeit über andere Dinge wahrgenommen wird als das Kreuz. Bis zum Ostertag sollen die Jünger schweigen, damit nämlich das Zentrum des Glaubens, Jesus am Kreuz, der Lebendige, weil er auferstanden ist, das ist das Zentrum und das soll sichtbar werden. Und deswegen sollen die Jünger schweigen, bis Jesus auferstanden ist von den Toten. Und dann sagt er ihnen, geht hin in alle Welt und jetzt erzählt es allen. Und sorgt dafür, dass die Leute mich genau über das wahrnehmen, über den Christus, den Versöhner, über Kreuz und Auferstehung. Ja, Petrus fasst diesen Glauben und er setzt sich damit ab und er begeistert damit, er facht damit was an bei den anderen. Und genauso sind wir Christen jetzt nach Ostern angehalten, Jesus das Zentrum des Glaubens stark zu machen, es weiterzutragen, damit möglichst viele Menschen gemeinsam mit uns Gott feiern, Leben teilen und für Menschen da sind. Amen. Wir hören jetzt noch einmal den Chor mit Wohin sonst?
Wir haben noch Informationen für Sie. Heute Abend um 18 Uhr ist Anbetungsgottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus. Herzliche Einladung dafür. Morgen Abend haben wir Presbyteriumssitzung. Ein wesentlicher Punkt wird sein, ein Gespräch zwischen Simon Schupetta und dem Presbyterium unter dem Motto »Ein Jahr miteinander arbeiten. Welche Themen, Fragen, Herausforderungen wollen wir bedenken?« Ich bitte Sie sehr, uns im Gebet zu begleiten. Nächste Woche ist wieder Gottesdienst, hier um 10.30 Uhr. Im Anschluss laden wir Sie ein zu einer Gemeindeversammlung. Die Tagesordnungspunkte sind Bericht der Vorsitzenden, CVJM und Gemeinde zusammen im Paul-Gerhardt-Haus. Am 4.4. wird es dazu eine Infoveranstaltung hier geben und die weiteren Details, die werden noch folgen. Dritter Punkt, Umbau des Pfarrhauses und dann Verschiedenes. Die Gemeindeversammlung beginnt um 12, das heißt, wir gehen raus, holen uns Kaffee und sie geht bis 13 Uhr. Eine überschaubare Zeit. Auch nächste Woche Sonntag hier im Paul-Gerhardt-Haus, der Lebenszeichen-Gottesdienst. Wir haben den Film gesehen, da lade ich Sie herzlich ein zu diesem interessanten Thema Alt und Jung. Wir haben noch ein Bett, wenn Sie noch etwas brauchen. Wir haben hier unten im Paul-Gerhardt-Haus aufgeräumt und wer das gebrauchen kann oder weiß, wenn jemand eins braucht, der meldet sich dann bitte bei uns. Jetzt hat die Susanne noch eine Abkündigung für uns, die betrifft den Kindergottesdienst.
Genau, die Renate hat es letzte Woche auch schon gesagt. Der Kindergottesdienst, der heute wieder unten im ehemaligen Spielgruppenraum stattfindet, heute wahrscheinlich mit leicht übermüdeten Kindern, denn die haben eine Übernachtungsaktion hier im Paul-Gerhardt-Haus gehabt und ich habe soeben schon sie unten auf der Wiese spielen sehen. Unser Kindergottesdienst hat ein Mitarbeiterproblem. Wir haben ein wunderbares Team aus Epe, Robin, der Nicole, die heute im Chor mitsingt, der Lisa, der Tabea und die Linda und die Ronja sind immer wieder mit dabei und die VIPs. Ein Team aus ganz vielen jungen Mitarbeitern, das von der Eva Rapsch geleitet wird. Die Eva hat sich beruflich neu orientiert, hat angefangen im Ziffert, im Oberbarm, im Kindergarten, eine neue Stelle. Dafür braucht sie ihre ganze Kraft, ihre ganze Energie für all die kleinen Kinder. Deswegen möchte sie die Leitung vom Kindergottesdienst gerne abgeben. Jetzt wissen alle, die ehrenamtlich etwas tun, etwas getan haben, sowas gibt man gerne ab, wenn man weiß, wohin man es abgibt. Jetzt haben wir noch keinen gefunden, der den Kindergottesdienst übernimmt und die Leitung übernimmt vom Kindergottesdienst. Das Team besteht aus jungen Mitarbeitern und gerade junge Mitarbeiter müssen ja gut begleitet werden in ihrer Mitarbeit. Die Vorbereitungen, was erzählen wir wie, welche Geschichte, dafür braucht das Team einfach jemanden an der Hand. Unsere Bitte deswegen, denkt ihr darüber nach, wer euch einfällt, wer vielleicht die Leitung vom Kindergottesdienst übernehmen könnte. Wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt mit den Eltern und haben so, ich sag mal, eine gute Notlösung mehr gestrickt, wie es bis zum Sommer weitergehen kann, damit Eva erstmal guten Gewissens aufhören kann. Nach dem Sommer brauchen wir aber eine richtig gute Lösung, die auch längerfristig geht. Parallel dazu haben wir darüber nachgedacht, welche Ideen wir noch so haben für so, ich sag mal, Kigo Refresh. Was kann man noch anders machen am Kindergottesdienst? Gibt es andere Ideen? Zweite Bitte, wer sagt, ich hätte Lust, darüber nachzudenken, wie kann man den Kindergottesdienst noch ein bisschen vielleicht umgestalten, vielleicht auch die Leitungsposition dadurch so gestalten, dass wir besser jemanden finden, der kann sich gerne bei Eva Rapsch oder mir melden. Wir werden uns demnächst zusammensetzen, das Kindergottesdienst-Team plus jemand aus dem Presbyterium, jemand aus dem CVM-Vorstand und alle, die Lust haben, an neuen Ideen mitzudenken. Vielen Dank. Ansonsten sicherlich ein Grund für euer Gebet, für den Kindergottesdienst, denn ja, denken Sie an Ihre eigene Zeit zurück, wie viele sind aus unserer Gemeinde durch den Kigo hier hineingekommen und ich denke, ein ganz toller Arbeitsbereich, den wir ganz dringend brauchen, Ich bitte um Ihr Gebet. Danke.
Danke, Susanne, für die Info. Dann hatte Renate Flohr es letzte Woche schon abgekündigt, dass Heinz Böttcher am 4. März verstorben ist. Das hat uns bewegt als Gemeinde. Heinz war ein wesentlicher Teil von uns und vielen von uns ein Vorbild. Die Beerdigung wird sein am Dienstag, den 14.03. um 12 Uhr auf dem Friedhof Norrenberg. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, hier im Paul-Gerhardt-Haus noch zusammen zu sein. Das Café Johannis bleibt an diesem Tag geschlossen. Wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen fürs Fürbittengebet. Gestorben sind und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurden: Erika Bongartz, geborene Hart, im Alter von 86 Jahren, Gisela Schütte, geborene Rams, im Alter von 79 Jahren.
Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Erika Bongartz, Gisela Schütte und Heinz Böttcher. Wir bitten dich für die Angehörigen und Trauernden, stehe ihnen bei, tröste und stärke sie. Vater, wir glauben, dass du das Leben willst, nimm uns die Angst vor dem Sterben. Vater, hab Dank, dass wir zusammenkommen dürfen, so wie wir sind. Du gibst uns die Gewissheit, dass wir durch dich nicht bleiben, wie wir sind. Vater, hab Dank, dass wir mit dir reden dürfen. Und unsere Ängste, Fragen und Nöte dürfen wir dir mitteilen. Und wir sicher sein können, dass du uns zuhörst. Danke, barmherziger Vater, dass du Geduld mit uns hast. Auch da, wo wir selbst bereits aufgegeben haben. Die Heilige Schrift ist unser roter Faden. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so bis zum Leben, wie es dir gefällt. Danke, lieber Vater, für das Leben von Emily und Marvin. Durch die Taufe sind sie heute aufgenommen worden in die Gemeinschaft der Christen. Schütze und bewahre sie auf ihren Weg. Der Ursprung des Lebens liegt nicht in uns selbst, er liegt in Gottes Absicht. Herr, es gibt unendlich viel Leid und Trauer in dieser Welt. Wir denken an die vielen verfolgten und bedrängten Christen in vielen Ländern in dieser Erde. Die Menschenrechtslage in Zentralasien, ehemalige Sowjetunion und in Vorderasien, besonders im Irak, ist katastrophal. Die dortigen Christen sind Hass und Willkür ausgesetzt. Vater, wir bitten dich, gib ihnen Mut und Hoffnung, dass sie nicht an ihrem Leben verzweifeln. Heute wird ein neuer Direktor im Johanneum im Wuppertal eingeführt. Wir bitten dich, dass die gute und wichtige Arbeit der Ausbildung junger Menschen in den hauptamtlichen Gemeindedienst unverändert weitergeführt wird. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten im Alltag und im Umgang mit anderen Menschen. Für uns alle bitten wir dich, geleite uns mit deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit durch die kommende Woche und sende uns deinen Geist, dass er in uns wirke. Miteinander und füreinander beten wir, wie du es uns gesagt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.
So gehen wir in diesen Tag unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ich lade Sie ein, nochmal Platz zu nehmen. Der Gottesdienst war ja heute ein bisschen voll mit Taufe und Chor. Deswegen können wir heute mal getrost das Segenslied weglassen und hören dafür stattdessen nochmal den Chor, wenn wir ihn schon mal da haben. Ja.